Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder unter euch sein darf. Ich hätte jetzt viel zu erzählen, aber das ist ja immer mein Problem, dass ich manchmal eine zu große Einleitung mache und dann die Zeit davon rennt. Aber damit ihr heute wieder pünktlich zum Mittagessen kommen könnt, will ich mich bemühen, dass ich einigermaßen in der Zeit bleibe. Damit ich nicht ausufre, habe ich mich auf einen Text geeinigt und wenn ich an die Kommentare denke, die ich dazu geschrieben habe, will ich mich darauf beschränken, denn wenn ich davon abweiche, dann habe ich Angst, dass ich einfach meine Zeit überschreite. Darum muss ich mich ganz diszipliniert auch an den Text halten und an die Ausführungen. Also wenn ich mehr auf die Ausführungen achte als auf euch, dann hängt es einfach damit zusammen, dass ich mich darauf konzentrieren muss. Und im Alter, ich bin mittlerweile 88 Jahre alt, ist das Gedächtnis nicht mehr so intakt, wie es mal vor 40 oder 50 Jahren war, als ich bei euch die ersten Gehversuche gemacht habe. Also es ist für mich eine große Freude, hier zu sein, und Gott segne unseren Gottesdienst. Als ich in den Kalender schaute und Jochen mich einlud, da stand da Volkstrauertag. Ich denke, was machst du jetzt am Volkstrauertag? Ich habe mich dann auf eine neue Predigt vorbereitet und dachte an den Volkstrauertag. Das heißt, man gedenkt an diesem Tag an die vielen Opfer, die durch Gewalt und Krieg ums Leben gekommen sind. Und ich dachte aber, das soll eigentlich nicht das Letzte sein, sondern die Trauer soll sich in Freude verwandeln. Das ist eigentlich die frohe Botschaft, die wir haben. Evangelion heißt frohe Botschaft, dass am Ende nicht die Trauer steht, sondern am Ende steht die Freude. Und so habe ich ein Wort aus dem Jeremia herausgeholt, da heißt es, ja, ich will euer Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und fröhlich machen nach ihrem Leid. Das heißt, am Ende unseres Lebens steht nicht die Trauer, sondern die Freude. Die Trauer spielt im Augenblick bei mir eine ziemlich große Rolle. Meine Frau ist vor 2 Monaten dement geworden und von einem Tag zum anderen. Und es ist nicht einfach, nachdem wir 60 Jahre verheiratet waren und immer noch sind, zu sehen, wie sie geistig verfällt. Aber eins habe ich in diesen Tagen und in diesen Wochen erlebt, dass die Liebe am Ende trägt. Und wenn ich zu ihr komme, ins Altenheim und sie besuche, dann sage ich zu ihr, ich habe dich ganz lieb. Und sie antwortet, ich habe dich auch ganz lieb. Ich habe gerade zu Andreas gesagt, es könnte sein, dass ich zwischendurch mal weine. Und dann sagte er, das ist kein Problem, das gehört zu unserem Leben. Auch Männer dürfen weinen. Das heißt, es ist eigentlich ein Geschenk, dass man noch weinen kann, weil Weinen dann auch eine gewisse Entlastung bringt. Und in diesem Zusammenhang, was jetzt die Liebe angeht, kam mir das Wort in den Sinn aus dem Johannesevangelium Kapitel 21. Da fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Und ich meine, das ist das, was am Ende zählt. Wenn alles vergeht, dürfen wir eins wissen, aber die Liebe bleibt. Und diese Liebe ist stärker als der Tod. Und so habe ich mir vorgenommen, einfach mal über dieses Wort, das Jesus dem Petrus sagt, darüber ein bisschen nachzudenken. Hast du mich lieb? Das, was unter uns Menschen zählt und was diese Liebe ausmacht und wie sich diese Liebe auswirkt, das hat eigentlich in den letzten Tagen mich immer wieder neu bewegt. Und ich habe gemerkt, dass diese Liebe nicht von uns kommt, sondern er hat uns zuerst geliebt und wir dürfen diese Liebe weitergeben an andere Menschen. Aber er erwartet auch von uns, unser Herr Jesus Christus, dass wir diese Liebe erweitern. Und darum fragt er Petrus, hast du mich lieb? In diesem Zusammenhang wurde ich an ein Bild erinnert, das ich im Internet fand, und ich möchte das gerne mal vorlesen. Rufe nicht den Arzt, ich möchte ganz friedlich einschlafen, mit deiner Hand in meiner. Er erzählte ihr von früher, wie sie sich kennengelernt haben, vom ersten Kuss. Sie weinten nicht, sie lächelten, sie bereuten nicht, sie waren dankbar. Dann sagte sie noch einmal leise, ich liebe dich, für immer. Und er erwiderte ihre Worte, gab ihr einen sanften Kuss auf die Stirn und sie schloss ihre Augen und schlief friedlich ein, mit seiner Hand in ihrer. Liebe ist das, was zählt. Denn mit nichts als Liebe kommt der Mensch auf diese Welt und er verlässt sie wieder mit Liebe. Und diese Liebe ist stärker als der Tod. Und wie wichtig diese Liebe auch für Jesus ist, zeigt sich an diesem Bibeltext, den ich jetzt gerne ein bisschen auslegen möchte, als Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Er fragt ihn dreimal danach. Es geht nicht einfach darum, dass wir begeistert sind von Jesus, dass wir ihn für einen großen Mann halten, wie einige Leute meinen, sondern es geht darum, dass wir ihn lieben und dass er uns auch liebt und dass wir diese Liebe erwidern und sie nicht nur fromme Worte ausmacht. In dem Zusammenhang wurde ich an Ted Neely erinnert. Ted Neely ist der Superstar aus diesem weltberühmten Film Jesus Christ Superstar. Dieser Film oder dieses Musical wurde 1970 in New York zum ersten Mal aufgeführt und ist mittlerweile um die ganze Welt gegangen. Und dieses Musical wurde dann auch verfilmt. Und als ich gerade in Israel war und durch die Negerwüste fuhr, wurden die Filmaufnahmen dort auf einem hohen Berg gemacht. Und ich habe dann den Busfahrer gebeten, als ich das von Weitem sah, anzuhalten. Und ich wollte wissen, was dort oben auf dem Berg passierte. Und er hielt dann an und ich ging dann auf den Berg. Und da sah ich diese Filmcrew aus Amerika und ich sah Ted Neely, den Superstar, der Jesus darstellt. Ich kann das jetzt nicht lange ausführen. Das war, wie gesagt, 1970. Und dann habe ich ihn gebeten, dass er sich in die Wüste stellt. Und dann habe ich dieses Bild von ihm gemacht, seiner Zeit in den 70er Jahren. Und vor 2 Jahren kam dieses Musical hier nach Deutschland, nach Köln. Und ich habe sofort die Konzertagentur angerufen. Ich habe gesagt, ich habe diesen Superstar, der immer noch Jesus spielt, auch als älterer Mann, dass ich diesem Mann doch gerne dieses Jesusbild, das ich damals gemacht habe, bringen möchte. Und so sind wir wieder zusammengekommen und hatten einen wunderschönen Nachmittag. Und ich sagte, Ted, erinnerst du dich daran, als du damals mit mir sprachst, habe ich dich gefragt, liebst du Jesus? Und du sagtest mir, Jesus ist für mich eine große Persönlichkeit und ich verehre ihn und ich glaube, er ist die größte Persönlichkeit der Welt, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Und er wurde ganz traurig. Und jetzt, nach 40, 50 Jahren, frage ich ihn, Ted, wie sieht dein Verhältnis zu Jesus heute aus? Und er sagte, weißt du, ich habe mein Herz ihm gegeben. Und ich bin sein Kind geworden und ich bin gläubig geworden und liebe ihn. Wie kann man Jesus lieben, fragte ich. Er beschenkt mich mit seinem Frieden und mit seiner Liebe, die ich an andere Menschen weitergeben möchte. Es ist schön, Jesus zu verherrlichen. Mein größter Wunsch wäre, noch einmal 5000 Mal die Jesusrolle spielen zu dürfen. hast du mich lieb, Ted? Und Jesus fragt ihn und uns und er antwortete, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das ist der Tenor auch des heutigen Gottesdienstes. Und nun wollen wir uns einfach mal mit Petrus ein bisschen beschäftigen und dazu eine Vorgeschichte, wie sie überhaupt dazu kam, dass Jesus Petrus fragte, hast du mich lieb? Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger sehr traurig waren, dass ihr Herr, der Auferstandene, ihnen nicht mehr begegnet ist. Und sie gingen zum Alltag über und fragten sich, wie soll es weitergehen in unserem Leben? Das war doch für uns die große Offenbarung, die große Freude, dass wir diesem Jesus begegnen durften. Nicht nur dem Gekreuzigten, sondern auch dem Auferstandenen. Und nun ist er nicht mehr da. Und sie fingen in dieser Nacht nichts mehr. Ich denke daran, dass wir auch manchmal in einer solchen Situation stehen, dass wir arbeiten, dass wir uns mühen und dass wir dann manchmal die Beobachtung machen und die Erfahrung machen, dass wir nichts zustande bringen, dass wir frustriert sind. Frustra kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich umsonst, vergeblich. Dass wir den Eindruck haben, alles ist umsonst und alles ist vergeblich. Manchmal habe ich schlaflose Nächte, dass ich mich frage, wie soll es weitergehen? Wer hilft mir, wenn ich nicht mehr kann? Wie soll das weitergehen mit meiner Frau? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen. Und darüber hinaus, wie soll es weitergehen in dieser Welt, wenn ein Krieg nach dem anderen kommt? Und diese Belastungen können einen irgendwie kaputt machen und in eine Schwierigkeit bringen. Es wird einfach mit leeren Händen dastehen. Aber das Scheitern gehört einfach zu unserem Leben und wir müssen aus diesem Scheitern lernen. Und wenn mich Leute fragen, wie wirst du mit deiner Situation heute fertig, dann sage ich, wer aufgibt, hat verloren. Aber ich werde immer wieder daran erinnert, dass ich in dieser Situation auf Jesus schauen darf, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Als ich mit 40 Jahren noch ein volles Sportstudium machte und meine Professoren sagten, es ist unmöglich, dass ich mit 40 Jahren dieselben sportlichen Leistungen im Zehnkampf, im Schwimmen, Geräteturnen und all den anderen Fächern so vollbringen wie die 20-Jährigen, die gerade Abitur gemacht haben, das ist schier unmöglich. Und ich wurde immer wieder an dieses Wort erinnert aus dem Hebräerbrief, lasset uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist und ablegen die Sünde des Unglaubens und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und als ich nach 8 Semestern das Studium beendete und sogar noch mit einer guten Note, hatten meine Professoren Tränen in den Augen und sagten, es ist unmöglich, dass sie trotz vieler Verletzungen, die sie während dieses Studiums hatten, einen solchen Kampf erleben durften und dass sie diesen Kampf gewonnen haben. Und ich sagte dann immer wieder auch zu anderen Menschen, das ist nicht mein Verdienst, sondern ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber es sollte einfach nicht dabei bleiben, dass wir plötzlich dastehen und den Eindruck haben, es geht nicht mehr, so wie die Jünger hier, dass sie eine ganze Nacht versucht haben, Fische zu fangen und sie haben nichts gefangen. Und dann beginnt ein neuer Tag. Und das haben wir auch gerade miteinander gesungen, was hier zum Ausdruck kommt. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich. Manchmal ist es so, dass wir in der Nacht den Eindruck haben, es geht nicht mehr weiter, aber wenn dann morgens die Sonne aufgeht und wir den neuen Tag begrüßen, dann merken wir, dass es doch irgendwie weitergeht. Ich weiß noch, als ich die Heerschauspieler aus dem Musical Heer, aus dem Hippie-Musical Heer betreute, die Christen wurden, kam ich eines Morgens zu ihnen und sagte, wie geht es euch? Und dann sagte einer der Schauspieler, der Christ geworden war, weißt du, ich habe gerade ein neues Lied komponiert und auch getextet. Und dieses Lied heißt, Guten Morgen, Herr Jesus. Dass wir als Christen nicht sagen, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da, sondern dass wir sagen, Guten Morgen, Herr Jesus Christus, und ich möchte mit dir diesen Tag beginnen. Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Manchmal ist es so, dass wir den Eindruck haben, dass wir allein sind, aber dann kommt irgendein Zeichen auf uns zu und wir können es nicht einordnen und wir spüren irgendwie, Gott hat hier seine Hand im Spiel und wir fragen uns, wie soll es weitergehen? Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Das sind auch Situationen, die wir kennen, wenn wir Christus lieben, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns ihm überlassen, dass wir plötzlich Erfahrungen machen, die für uns unvorstellbar sind. Wer da an dieses wunderschöne Lied erinnert, oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Und dann kommen wir manchmal aus dem Staunen nicht heraus und sehen das, was wir nun gerade geschenkt bekommen, als ein Wunder an und nehmen es dankbar aus Gottes Hand. Und das ist die Situation der Jünger hier am See Genezareth. Sie wissen, unser Herr hat uns nicht verlassen. Er ist da und er beschenkt uns, wenn wir uns ihm öffnen und ihm uns zur Verfügung stellen. Und das heißt dann weiter in unserem Text, als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das ist immer für mich ein Wunder, dass ich nicht begreifen kann, dass er den Hunger meiner Seele stillt und dass er uns sich selbst schenkt. Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und das dürfen wir einfach wissen, dass dieser Jesus von Nazareth sich uns schenkt, total schenkt, um unseretwillen, nicht um seinetwillen, um unseren Hunger zu stillen und unser Leben froh zu machen. Und ich denke in dem Zusammenhang an das Kohlefeuer, von dem hier die Rede ist. Und dieses Kohlefeuer erinnert uns daran, dass Petrus, als Jesus gefangen genommen wurde, sich im Hof des Hohen Priesters mit anderen Leuten zusammentat Und Petrus dann gefragt wurde, kennst du ihn? Es heißt dann wörtlich, da zündeten sie ein Kohlefeuer mitten im Hof und setzten sich zusammen, Petrus mitten unter ihnen. Eine Frau erkannte ihn und sagte, dieser war auch ein Jünger von Jesus. Petrus aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Dreimal verleugnete er Jesus, der ihn beobachtete. Da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich. Diese Verleugnung war die letzte Begegnung zwischen Jesus und Petrus vor seiner Kreuzigung und Auferstehung. Und ich denke, wenn wir diese Worte hören, denken wir vielleicht auch an unser Leben. Wie oft haben wir Jesus verleugnet? Wie oft haben wir uns vorgenommen, ihn zu bekennen? Und wenn es wirklich darauf ankam, standen wir da und wir haben ihn trotzdem verleugnet und wussten nicht mehr, wie uns geschah und wie es passieren konnte. Und ich könnte mir denken, dass es Petrus ähnlich erging. Darum heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, das würde zu weit führen, aber ich denke, wir wissen, was gemeint ist und worum es geht. Und ich könnte mir vorstellen, als Petrus mit den Jüngern hier mit dem Auferstandenen Mahl hielt und das Kohlefeuer sah, dass er an dieses Kohlefeuer damals im Hof des Hohen Priesters erinnert wurde. Und wenn wir ihn fragen, Petrus, was denkst du, während du hier mit dem Auferstandenen zusammen bist? Und was hast du für Erfahrungen mit diesem Jesus gemacht? Und es ist manchmal heilsam, dass auch wir, wenn wir Christen sind, zurückschauen auf unser Leben. Wo entdecken wir die Spuren Jesu in unserem Leben? Und ich könnte mir denken, dass Petrus gesagt hat, es gibt zwei große Höhepunkte im Leben, das ich mit Jesus erlebt habe. Als ich dort im Meer war und Jesus sagte, komm einfach zu mir, und ich versank und Jesus mich aus dieser Situation herausholte und mir sagte, du Kleingläubiger, warum vertraust du mir nicht? Es gibt Situationen, die für uns dann so bedrängend sind, dass wir fragen, wie soll es weitergehen? Und wie wir dann plötzlich, wenn wir ihn anrufen, die Erfahrung machen, wie er uns die Hände entgegenstreckt und uns aus dieser Situation, aus diesem Sumpf herauszieht. Und dann würden wir vielleicht fragen, was hast du noch erlebt? Und dann würde er sagen, als ich Fischer war und die wieder nichts gefangen hatten und wir Jesus dann sahen und er uns sagte, fahrt noch einmal hinaus und ihr werdet Fische fangen und sie kommen zurück und das Netz ist voll. Und Jesus sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Simon heißen, du sollst Petrus heißen, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Er sagt, das sind Situationen, die ich nie vergessen werde. Und wenn wir in unserem Text weitergehen, dann heißt es, und da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Und er spricht zu ihnen, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihnen, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Und diese Frage, hast du mich lieb, gilt auch für uns. Er hat uns seine Liebe gezeigt und er erwartet von uns, dass wir diese Liebe erwidern. Nicht wahr, wenn ich noch einmal an meine Frau denke, an unser Zwiegespräch, auch wenn es nur aus wenigen Sätzen bestand und ich sie frage, hast du mich lieb? Und dann sagt sie, es ist für mich das Schönste im Leben gewesen, dass ich dich kennengelernt habe. Und dann sagte sie, ich habe dich genauso lieb, wie du mich lieb gehabt hast. Erst in dem Augenblick, wo diese Liebe erwidert wird, erkennen wir, welchen Wert diese Liebe hat. Aber wenn diese Liebe nur von der einen Seite kommt und von der anderen Seite nicht, wird mir nie das Geheimnis einer echten Liebe erfahren. Zweimal fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Und zum dritten Mal fragt er ihn und plötzlich geht dem Petrus eigentlich auf, ich habe ihn nicht so geliebt, wie ich ihn eigentlich lieben wollte. Und mir ist deutlich geworden, dass ich immer wieder versagt habe. Und deshalb sagt er, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und damit will er zum Ausdruck bringen, wenn ich mich selbst betrachte, dann muss ich zugeben, dass ich oft versagt habe, dass ich dich nicht in Situationen geliebt habe, wo ich dich eigentlich hätte lieben sollen. Und das macht mich traurig. Aber du weißt alle Dinge. Damit will er zum Ausdruck bringen, du siehst in mein Herz hinein und du siehst mein verzagtes Herz. Und du siehst aber auch meinen Willen, dir gehören zu wollen und dich zu lieben, auch wenn ich immer wieder neu versagt habe. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich das Bedürfnis habe, dich wirklich lieb zu haben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Petrus deshalb traurig wird, weil Jesus zum dritten Mal fragt. Wie brüchig seine oberflächliche Liebe ist, musste er schmählich erfahren, als er Jesus verleugnete. Er fühlte sich im Innersten getroffen. Er begreift auf einmal bei dieser dritten Frage seine Schwäche und Unfähigkeit. Und das bewirkt in ihm eine tiefe Traurigkeit. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Alles, worauf er sich verlassen kann, ist, dass der Herr ihn kennt. Ist die Treue des Herrn ihm gegenüber und nicht umgekehrt. Deshalb sagt Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus hat wirklich tief in seine Seele schauen und sein Unvermögen und Versagen sehen müssen. Und Jesus antwortet auch hier zum dritten Mal, indem er Petrus die Aufgabe überträgt, der neue Hirte zu sein. Jesus holt unsere Schuld nicht hervor, um mit dem Finger darauf zu zeigen. Er will uns vergeben, damit wir fähig werden, ihm nachzufolgen. Als ich über diese Worte nachdachte, Herr, du weißt alle Dinge, wurde ich an eine Begegnung mit Thorsten Hartung erinnert. Er ist zum Mörder geworden und er erzählte mir, ich saß in der Einzelhaft und bereute schon seit Monaten bitter das Leid, das ich verursacht hatte. Ich hatte einen Jesusfilm gesehen und schrieb in mein Tagebuch, Jesus, gib mir eine zweite Chance. Ich starrte in meine Zelle auf die kreuzförmigen Gitterstäbe und flehte Jesus verzweifelt um ein neues Leben an. Was dann folgte, war ein unvorstellbares Wunder. Ich hörte plötzlich eine glasklare Stimme voller Liebe und Barmherzigkeit. Ich weiß. Ich wurde erinnert an diese Worte. Ich weiß, wie du zu mir stehst. Das, was Petrus erfahren durfte. Und er hörte nur diese Worte, ich weiß. Als wollte sie mir sagen, so reagierte dieser Mörder, ich kenne dein Denken, ich kenne dein Handeln, ich weiß, dass du von deinen Eltern gehasst wurdest. Als Gangsterboss hast du deinen Rivalen ermordet. Am ganzen Körper habe ich gezittert. Ich war Jesus in seiner bedingungslosen Liebe begegnet. Mir wurde eine Bibel geschenkt und ich hörte wieder dieselbe Stimme, nimm und lies. Ich schlug sie willkürlich auf und las, wenn wir unsere Sünde bekennen, vergib dir unsere Schuld. Kurz vor meiner Entlassung bekam ich eine Vision. Gehe heraus aus der Stadt und baue ein Haus der Barmherzigkeit. Heute betreut er Strafgefangene in diesem Haus der Barmherzigkeit. Und so ähnlich erging es Petrus. Ihm wurde die Schuld vergeben, dass er Jesus verleugnet hatte. Und dadurch bekommt er einen neuen Auftrag. Weide meine Lämmer. Gott fängt mit uns neu an, auch da, wo wir versagt haben, wo wir unsere Schuld bekennen. Und das wird eigentlich in dieser Geschichte von Thorsten Hartung besonders deutlich. Es geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, um diese gegenseitige, hingebende Liebe. Petrus, meine ganze Liebe gilt dir, würde Jesus sagen. Unsere Liebesbeziehung wird nur glücken, wenn du deine ganze Liebe auch auf mich ausgerichtet hast. Als Jesus einmal gefragt wurde, was ist das Wichtigste in deiner Lehre, sagte er, du wirst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, diese Ganzhingabe ist eigentlich die entscheidende Voraussetzung, dass wir Gottes Erlösungswerk ganz neu erkennen. Und ich habe über diese Selbsthingabe, die Jesus von uns erwartet, ein wenig nachgedacht und es ist mir deutlich geworden, dass diese Selbsthingabe eigentlich sich durch unser ganzes Leben hindurchzieht. Der Mensch findet seine höchste Entfaltung eigentlich nur in der Selbsthingabe. Sich hinzugeben an einen Menschen oder an Gott ist mit der Sehnsucht verbunden, aufgefangen und geliebt zu werden. Ein Urbedürfnis, das schon im Moment der Geburt offensichtlich ist, wenn wir in die Arme der Mutter hingegeben werden und darauf angewiesen sind, umsorgt zu werden. Dieses Gesetz der Hingabe gilt auch für andere Bereiche, für alle Bereiche. Gerade habe ich mit Henning gesprochen, ein glühender Verehrer des TSV Steinbach, der sagte mir, wir haben gestern 1-0 gewonnen. Und ich wurde in dem Zusammenhang plötzlich an Pep Guardiola, einen bekannten Trainer, Fußballtrainer, erinnert, der gesagt hat, mein lieber Mitspieler, wenn du etwas erreichen willst, musst du dich der Sache ganz hingeben. Du musst im Fußball aufgehen. Du musst dich selbst vergessen. Und dann wirst du merken, dass du über dich selbst hinauswächst. Das ist wichtig, auch für einen Beruf. Wenn wir einen Beruf erlernen und uns diesem Beruf hingeben und von diesem Beruf begeistert sind, dann vergessen wir uns selbst und gehen ganz in diesem Beruf auf. Das heißt Selbsthingabe und das können wir in allen Bereichen unseres Lebens erkennen. Und die Krone ist, dass wir nur dann Jesus erkennen und seine Liebe und seine Geschenke erfahren, wenn wir uns ihm hingeben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Der Höhepunkt der Hingabe stellt diese Liebe dar. Wir lassen unser Ego los. Wir gehen ganz im Anderen auf und verschenken uns gar dem Anderen. Oder wie es Paulus im Hebräerbrief oder im Galaterbrief sagt, dasselbe Wort, das mir mal der berühmte Fußballspieler Bumkun Cha aus Korea sagte. Er wurde mit Frankfurt und mit Bayer Leverkusen zweimal Europapokalsieger, was keinem anderen in Deutschland bisher passierte. Und er sagte mir, als ich ihn fragte, warum bist du nach Deutschland gekommen? Und dann sagte er, ich bin nach Deutschland gekommen, um Gott groß zu machen. Und wenn er von den Journalisten gefragt wurde, warum er in Deutschland spielt, hat er dieses Bekenntnis immer wieder neu abgelegt. Und als ich ihn einmal fragte, was ist dein bester oder dein größter Bibelspruch? Und dann antwortete er mit den Worten des Apostels Paulus, jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr durch mein altes Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. In diesem Zusammenhang wurde ich wiederum erinnert an den berühmten Schauspieler Dietmar Schönherr. Er war der erste Fernsehmoderator. Die Älteren unter uns erinnern sich daran, wünsch dir was. Oder je später der Abend, umso netter die Gäste. Und damals kamen 20, 30 Millionen Leute zusammen, die diese Fernsehsendung sahen. Und er erzählte mir, als er älter wurde, weißt du, meine heiligste Stunde war auf dem Kalvarienberg. Er hatte plötzlich gefragt, worin besteht eigentlich der Sinn meines Lebens? Und dann sagte ihm ein Priester, geh an die Front nach Nicaragua, wo ein Kampf stattfindet zwischen den Bauern und den Contras. Und dann sieh einmal mal, wie diese Leute im Glauben auch dieses Los tragen und mit ihrem Leid fertig werden. Und dann erlebte er dort ein Abendmahl. Und dann erzählte er, meine heiligste Stunde auf dem Kalvarienberg, es regnete in Strömen in diesem Kampfgebiet, als der Franziskanerpater Osmar das Abendmahl austeilte. Und ich stehe da, als Osmar das Brot, den Leib des Herrn aus einem kleinen Plastikbecher fingert. Und ich stehe da, als den Wein und in den Kelch schüttet. Und ich stehe da, als er den Kelch, das Blut des Herrn in den Gewitterhimmel von Posillara hebt. Und ich stehe da, als der Pater uns segnet. Und ich stehe da und habe immer noch die Worte in den Ohren. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich sage dir im Vertrauen, das ist die heiligste Stunde, die ich je erlebt habe. Schön, er war ergriffen von der Kraft und der unsichtbaren Gegenwart Jesu in diesem Hexenkessel. Mag kommen, was da will, in Freud und Leid dürfen wir wissen, dieser Herr, der für uns sein Blut vergossen hat, der für uns sein Leib dahingegeben hat, der uns neues Leben schenkt, er verlässt uns nicht und ist mitten in diesem Leid unter uns. Was immer auch passieren mag, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das, was mich durchs Leben trägt. Und diese Liebe ist stärker als der Tod. Ich hab dich lieb, so sagte meine Frau zu mir. Und ich sagte zu ihr, ich hab dich auch lieb. Und diese Liebe verbindet uns je länger, je mehr. Und gerade im Leid erfahren wir, welche Kraft diese Liebe hat. Und dann sagte sie, aber weißt du, wenn sie lichte Augenblicke hat, weißt du, diese Liebe können wir uns nicht selbst geben, sondern wir wissen uns von Gott geliebt. Und das ist das Schönste, was ich in dieser Welt erleben durfte, dass ich die Liebe Jesu erfahren durfte, mag kommen, was da will. Ich sagte zu ihr dann, am Ende wird alles gut. Und dann antwortete sie, das stimmt. Und ich wurde in dieser Zeit erinnert an das Lied von Bonhoeffer, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus seiner guten und geliebten Hand. Das kann man eigentlich nur im Glauben erfahren, dass man ein Ja findet zu Wegen, die man nicht mag. Aber wir wissen, dass Jesus in dieser Situation mit uns geht und dass er selbst durch dieses Leid gegangen ist und dass dieser Kelch auch an ihm nicht vorübergegangen ist, sondern er ihn ausgetrunken hat um unsretwillen. Und der Text in unserem Johannesevangelium Kapitel 21 endete mit den Worten, wahrlich ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Er ist als Märtyrer später gestorben. Und als er das gesagt habe, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und als ich gestern über diesen Text nachdachte, wurde ich an das Lied von den Beatles erinnert, Help. Ich habe seinerzeit auch in den 60er Jahren zusammen mit meiner Frau diesen Film gesehen. Es wurde dann verfilmt unter dem Titel Help. Und dann habe ich mich nochmal stark gemacht und habe dann herausgefunden, was eigentlich der Inhalt dieses Liedes war. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, hier noch ein anderes Wort. Schwere Zeiten haben auch ihre guten Seiten. Sie zeigen dir, auf wen du dich bedingungslos verlassen kannst. Und das ist die Erfahrung, die wir machen. Auch wenn uns Menschen in dieser Situation, mag sie noch so schlimm sein, nicht verstehen. Aber wir wissen, dass einer mit uns geht und einer uns begleitet auf unseren Wegen und uns nicht loslässt. Oft ist es, ja, und jetzt auf diese Worte von den Beatles. Help. Wörtlich heißt es dort, weißt du, ich brauche jemanden. Als ich jünger war, so viel jünger noch als heute, brauchte ich niemals die Hilfe von wem auch immer. Doch nun sind diese Zeiten vorbei und ich bin nicht mehr so selbstsicher. Nun bemerke ich, dass sich meine Einstellung geändert und meine Türen aufgemacht habe. Hilf mir, falls du kannst. Ich fühle mich niedergeschlagen. Ich bin dir dankbar, dass du da bist. Hilf mir, wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Könntest du mir nicht bitte, bitte helfen? Das hat John Lennon geschrieben 1965. Eigentlich etwas Ähnliches, was wir gerade auch vom Text gehört haben. Als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet. Aber wenn du alt wirst, wirst du plötzlich merken, dass dich ein anderer gürten wird und dich vielleicht hinführen wird, wohin du letztlich nicht willst. Das große Vorbild dieser weltbekannten Beat-Band, die Beatles, war Cliff Richard. Und ich weiß in diesem Zusammenhang, dass Cliff mir erzählte, der große Popstar aus England, der immer noch Konzerte gibt, und wenn ihr YouTube mal aufschlagt, könnt ihr ein wunderschönes Konzert des 80-Jährigen dort mitverfolgen. Und er erzählte mir, wie er zum Glauben an Jesus Christus kam. Merkst du es denn nicht? Und zwar durch ein Wort aus der Offenbarung des Johannes, das er aufschlug. Noch stehe ich vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Und Cliff erzählte mir dann, ich lag in meinem Bett und stammelte ein Gebet. Jesus, ich spüre, dass du anklopfst. Komm bitte herein und nimm mich an. Da fiel kein Blitz vom Himmel. Ich meinte es aber ernst und war bereit, ihn in mein Leben eintreten zu lassen. Das war mein Wendepunkt. Es war wie eine Hochzeitszeremonie. Ich habe mich Jesus voll anvertraut. Er hatte mir längst sein Ja-Wort gegeben, dass er mich lieb hat, und wartete sehnsüchtig auf mein Ja zu seiner Liebe. Und ich könnte mir denken, dass vielleicht der eine oder andere sich angesprochen fühlt, auch durch diesen Text. Und er klopft an unsere Herzenstür und möchte hereinkommen und wartet darauf, dass wir ihm endlich unsere Liebe schenken, weil er ein Ja zu uns gesagt hat und er erwartet auch ein Ja von uns. Ich komme jetzt ganz zum Schluss und denke, als ich gestern in der Programmzeitschrift diese Sendung angezeigt sah, Deutschland sucht den Superstar, moderiert von Dieter Bohlen. Und er sagte vor einiger Zeit, meine Mutter hat mir gesagt, wenn du durch dieses Leben gehst, dann vergiss nicht, an Jesus zu denken. Und dann zitierte sie dieses Lied von Graf Nikolaus von Zinzendorf. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir wollen noch kurz miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du dich für uns hingegeben hast, dass du so unendlich lieb hast, dass du alles für uns getan hast, damit wir leben können, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass wir eine Hoffnung über den Tod hinaus haben, dass du uns täglich deine Liebe schenkst und uns begleiten willst, auch durch das Leid hindurch. Und dass du uns tröstest, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Herr, hab Dank für deine unverdiente Liebe. Und wir wollen uns dir auch in diesem Gottesdienst neu anvertrauen und unser Leben dir übergeben. Und wenn du uns fragst, hast du mich lieb, dann lass uns von Herzen antworten, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Amen.